Ja, hallo, ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr reingekommen und fangen das neue Jahr auch jetzt gut und erfolgreich an. Wir sind in der Vorlesung schon ziemlich weit eigentlich, digitale Medien. So der eine große Block, eigentlich der größte Themenblock, war ja die Frage, wie können wir denn Multimedia-Dokumente überhaupt erzeugen, wie werden Multimedia-Daten denn überhaupt in binäre Daten umgespeichert, wie werden die abgelegt, wie kann man die komprimieren, dass der Speicherplatz sich in Grenzen hält. Das haben wir eigentlich durchgehend für die klassischen Medien jetzt angeschaut, also insbesondere Audio in unserem Gehörsinn und Bilder und Bewegtbilder für unser Auge. Es gibt dann natürlich andere Medien, die auch immer mehr noch und andere Sinneswahrnehmungen, die immer mehr an Bedeutung gewinnen, insbesondere der Tastsinn. Da gibt es ähnliche Überlegungen dazu, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Dinge aufzuzeichnen, gibt es auch solche Effekte wie Maskierung. Das lassen wir jetzt mal hier komplett weg. Und wir haben ja vor, eigentlich nur noch zwei richtige Vorlesungseinheiten jeweils mit einem in sich geschlossenen Stoff zu machen. Es gibt heute eine Vorlesung, dann gibt es nächste Woche noch eine Vorlesung und dann ist der Stoff eigentlich abgeschlossen. Und diese zwei Vorlesungen drehen sich letztlich um das World Wide Web nochmal, um Technologien, die im Zusammenhang mit dem World Wide Web stehen und ganz wesentlich sind. Das heute hat auf den Folien noch die Überschrift Multimedia-Dokumente. Ich habe es jetzt gerade hier in letzter Minute noch umgetauft in Web-Dokumente. Es ist beides. Es sind eigentlich Dokumentformate, die ganz allgemein sind, die sich besonders dazu eignen, dafür gemacht sind, über das World Wide Web ausgeliefert zu werden, aber weit über HTML rausgehen und zum Beispiel auch Multimedia unterstützen können, aber auch viele andere Dinge unterstützen können. Und das ist das Thema für heute, diese Sprachfamilie XML, mit zwei Beispielen auch konkret dazu. Ein Beispiel für XML haben Sie schon gesehen, das war das SVG. Und das Thema dann in der nächsten Vorlesung werden noch Skriptsprachen sein, dass man ein bisschen die Dynamik von Webseiten wenigstens mal andiskutieren. Aber jetzt zuerst mal zu den Webdokumenten. Also Sie sehen die Gliederung. Ich möchte zuerst mal erklären, was diese Sprachfamilie, habe ich gerade gesagt, dass dieses XML eigentlich ist. Das ist ein relativ großer Block und die anderen drei sind deutlich kürzer. Wenn man XML sozusagen anzeigen will, in einem Browser zum Beispiel, dann wird man sich überlegen, wie kann ich dort Anzeigeinformationen, Layoutinformationen unterbringen. Dann können wir unsere Style Sheets, die wir schon kennen, wieder aktivieren. Und dann zwei konkrete Beispiele. Das eine, das sogenannte Smile-Format, was wirklich Multimedia-Dokumente sind, mit XML geschrieben. Und für so Informations- und Nachrichtendienste des RSS, was auch auf XML basiert. Literatur gibt es jede Menge dazu. Ich habe jetzt mal ein Buch, das auch den laufenden Beispielen zugrunde liegt, aber wahrscheinlich nicht wirklich das beste Buch zu XML ist, das aber sozusagen ganz klar auf Richtung Web ausgerichtet ist. Und vielleicht ist ganz sinnvoll auch zum Einsteigen, auch wenn man kein Geld ausgeben will, ist eben in der Self-HTML, diesem Online-Verzeichnis nochmal zu schauen. Da gibt es auch einen Unterbereich für XML, der eigentlich eine ganz schöne Einführung in XML gibt und zunächst mal für einen Einstieg vielleicht sogar ausreicht. Ja, was ist denn die Idee? Also wir haben ja über Auszeichnungssprachen schon gesprochen. Wir haben also Text und irgendwelche Zusatzinformationen. Also Auszeichnung kommt ja ursprünglich daher, dass man Texte, die Manuskripte, die von Hand oder mit Schreibmaschine geschrieben waren und die dann gesetzt werden sollten, dass man die markiert hat durch bestimmte Symbole, die man auch von Hand reingeschrieben hat und gesagt hat, das soll fett gedruckt werden, das soll kursiv sein, das soll eingerückt werden, da geht ein neuer Absatz an und ähnliches. Das haben Setzer zunächst mal vorweg mit dem Text gemacht oder auch die Autoren. Und diesen Prozess hat man eben Auszeichnung genannt, oder Markup auf Englisch. Das war also eigentlich vorwiegend auf die Darstellung bezogen. Und das, was HTML zum Beispiel macht, ist ja so eine Auszeichnungssprache, dass sie Text haben und Elemente, die sich auf die Darstellung beziehen. Was man schon merkt, ist, dass das HTML sich dahin entwickelt hat, dass man nicht bloß das Layout beschreibt, sondern auch ganze Kategorien von Informationen benutzt. Zum Beispiel sagt, das ist eine Überschrift oder sowas. Ja, wenn man sich das anschaut und die Richtung weiterdenkt, dass wir im Prinzip, wenn wir eine Webseite haben, eigentlich eine strukturierte Information haben. Da steht eine Überschrift, da steht ein Kasten, da stehen irgendwelche Tabellen bestehend wieder aus Produktname, Produktpreis, Anzahl, was am Lager steht, Lieferstatus oder irgend sowas. Das sind ja im Prinzip Datentypen, wo man sagt, wir haben hier eigentlich ein Schema und da kommen bestimmte Daten von bestimmten Typen vor und die werden halt dann separat nochmal in einem Layout angeordnet. Wenn man da weiterdenkt, dann kann man sagen, es gibt natürlich alle möglichen solchen strukturierten Dokumente. Zum Beispiel ein Brief, ja, der hat eine Anschrift, hat ein Datum, hat einen Text, hat eine Grußformel, hat ein Verzeichnis der Anlagen oder eine Adresse, wo sie haben, Straße, Hausnummer, Stadt. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von sozusagen strukturierten Datentypen, wo man gar nicht so sehr im ersten Moment an die Darstellung denkt, sondern separat bloß mal die Information aufzeichnen kann, wie die strukturiert ist. Wenn Sie an Textverarbeitung denken, das ist ein ganz heißes Thema eigentlich bei Office-Dokumenten, dort will man ja auch irgendwie austauschen können. Ich will aus einer Textverarbeitung exportieren können, in eine andere importieren. Und da hat sich in letzter Zeit einiges getan, weil die neue Familie des Marktführers von Microsoft ganz stark auf ein allgemeines Austauschformat setzt, das auch relativ klar für andere Programme zu lesen ist und damit der Austausch deutlich wahrscheinlich erleichtert wird. Ja, Sie haben Standardformate für Grafik, denken Sie an das SVG, da haben wir schon sowas gefunden, was eigentlich auch genauso ausschaut wie HTML, aber was ganz anderes macht, Grafik zu zeichnen. Ja, und die Idee ist jetzt, alles dieses einfach mit einer Syntax zu erledigen, zu sagen, wir brauchen halt eine Auszeichnungssprache und ob die jetzt dafür da ist, zu sagen, das ist eine Adresse oder das ist ein Kreis oder das ist jetzt die Stildefinition in einem Textdokument. Letztlich, die Syntax ist immer die gleiche, man Text auf und Text zu. Und so der Grundgedanke dabei ist eigentlich, wie ganz oft in der Informatik, dass man verschiedene Bereiche voneinander trennt. Separation of Concerns ist da so ein Stichwort, zu sagen, es gibt einfach verschiedene Aspekte einer Sache und wenn ich die separat beschreibe, spare ich mir sozusagen Komplexität. Ich kann die Komplexität reduzieren. Und wenn ich jetzt ein Mediendokument anschaue, dann habe ich drei Aspekte eigentlich. Ich habe den Inhalt, was da wirklich steht, also zum Beispiel in dem Brief, was wirklich der Adressat ist, was wirklich der Text in dem Brief ist, zu welchem Datum der Brief geschrieben ist. Dann habe ich die Struktur, dass es überhaupt ein Brief ist und ein Brief allgemein aus eben Anschrift, Datum und so weiter besteht. Und die zwei voneinander zu trennen, hilft schon eine ganze Menge, weil ich kann dann sozusagen eine Layout-Regel für alle Briefe angeben. Und die gilt dann für alle Briefe, für jeden Inhalt, der da reinkommt. Das wäre die Trennung von Inhalt und Struktur. Ja, und das Dritte, was ich gerade schon angedeutet habe, das ganz Wichtige, was man mit den strukturierten Inhalten machen will, ist, die zu präsentieren. Das heißt, das Dritte ist dann, das tatsächlich in eine sichtbare oder manchmal auch anders repräsentierte hörbare Form zum Beispiel umzuwandeln. Was man auch will, ist, dass die Sache nicht nur durch die Maschine lesbar ist. Natürlich ist das ein maschinenlesbares Format, von dem wir reden, aber es soll so sein, dass es auch für Menschen lesbar ist. Und gerade diese XML-Familie, die wir gerade anschauen, ist so ein Kompromiss. Die können wir als Menschen lesen, obwohl es manchmal ein bisschen mühsam ist, aber es ist einfach ein Text, den wir ganz gut aufnehmen können. Aber es ist andererseits gut maschinenverarbeitbar und dadurch gibt es eben automatische Überprüfungen. Und insbesondere gibt es die Möglichkeit natürlich, mit die Sprache jederzeit zu ergänzen, zu erweitern, zu kombinieren, verschiedene Teilsprachen sozusagen, die da definiert wurden, weil man einfach neue Tags immer dazu nehmen kann zu dieser Auszeichnungssprache und neue Attribute auch. Und daher kommt ja auch der Name XML für Extensible Markup Language. Der einzige echte Nachteil, den das XML hat, den wir gleich sehen werden, ist, dass das relativ lang wird. In unseren Beispielen ist ganz übersichtlich noch, wenn man kleine handgeschriebene Beispiele anschaut, aber in dem Moment, wo Sie wirklich aus Programmen XML exportieren, dann kommen da schon ganz schön große Dateien raus. Das ist relativ schmerzhaft beim Übertragen dieser Dateien, darum werden die oft dann wieder mit sowas wie LZW zum Beispiel komprimiert. Wir haben es ein bisschen schon diskutiert bei SVG zum Beispiel, wenn Sie die Pfadangaben anschauen, dass man dann zum Beispiel auch extra versucht, kurze Tags zu nehmen. Ja, nochmal kurz zur Geschichte. Ich habe das für einen anderen Stelle ganz kurz mal angerissen. Das geht weit zurück bis 1967. Da gab es in den USA ein Komitee, das so einen Vorschlag gemacht hat, dass man im Inhalt und Layout von Dokumenten trennen soll. Die Väter der ganzen Syntax, mit der wir heute zu tun haben, sind Goldfarb-Mosher und Lowry, Forscher bei IBM, die eben das GML definiert haben, was sowohl ihre Namen als auch die Bedeutung Generalized Markup Language hat als Akronym. Und SGML, die Standardversion davon, war dann ISO-Standard schon 1978. Und dieser ISO-Standard SGML ist sehr umfangreich, sehr komplex, sehr leistungsfähig, kann letztlich eigentlich mehr als das XML, mit dem wir heute zu tun haben, kann. Und war aber aufgrund seiner Komplexität und vielleicht auch, weil es seiner Zeit voraus war, nicht wirklich ein ganz großer Erfolg. Das ist also nicht so richtig in der Praxis eingesetzt worden, aber wie gesagt, wir reden von 78. Den eigentlichen Durchbruch hat es eben 89 dadurch bekommen, dass HTML, die Markup-Sprache fürs Web, in SGML definiert wurde und einfach aus dieser SGML-Familie von Sprachen stammt. Und das Komische ist, dass man dann sozusagen den Schritt wieder zurückgegangen ist und sowas Ähnliches wie die Originalidee von dem SGML, dort konnte ich nämlich schon beliebige Dokumenttypen definieren und HTML war nur ein Dokumenttyp. Das in vereinfachter Form hat man einfach nochmal gemacht. 98 mit dieser Extensible Markup-Sprache. Das ist auch ganz bemerkenswert, wenn Sie heute irgendwie eine Fachzeitschrift schauen, also da reicht die CT, dann treffen Sie garantiert in jedem Heft an mehreren Stellen das XML. Das spielt einfach eine ganz zentrale Rolle zurzeit in der Datenverarbeitung, aber es ist ja von der Idee her was, dass es erst seit 10 Jahren gibt. Also da muss man immer so ein bisschen auch die zeitliche Dimension sich überlegen. Es ist immer sehr schwer, sich vorzustellen, was in 20 oder 30 Jahren in unserem Geschäft sein wird. Ja, also dieses XML ist eigentlich bloß eine Teilsprache von dem SGML. Die gleiche Idee, Dokumenttypen zu definieren, sagen wir, auf ein Minimum zusammengepresst, sodass es wirklich hoffentlich jeder versteht. Und natürlich war es konsequent, dann zu sagen, jetzt haben wir das HTML, was fürs Web natürlich populär ist, und das müsste man neu definieren als Teilsprache von dem XML, und das ist auch passiert. Und das Ganze nennt sich dann XHTML. Ja, das XHTML ist eine sogenannte, sogenannte XML-Anwendung. Man nimmt diese Sprachfamilie XML, die Möglichkeit, den Dokumenttyp zu definieren, und sagt, für einen bestimmten Zweck, zum Beispiel für Webseiten, mache ich jetzt einen Standard. Ich schreibe fest, was für Tags erlaubt sind, welche Attribute erlaubt sind, und standardisiere das, und dann habe ich sozusagen eine Sprache definiert, die die generelle Syntax von XML benutzt, aber eben ganz genau festgelegt hat, welche Tags zulässig sind und welche Attribute. Und XHTML ist eben ein Beispiel. Ich habe jetzt mal angefangen, Beispiele aufzulisten, aber ich weiß gar nicht, ob das so richtig ganz erfolgreich ist, weil wenn man jetzt das wirklich tun würde, dann würde ich jetzt wahrscheinlich ganz viele Folien mit ganz ungeheuer vielen Akronymen vollschreiben, weil es wirklich unglaublich viele XML-Anwendungen für praktisch alle Bereiche der Wissenschaft gibt, in jedem Bereich eigentlich. In der Informatik natürlich auch und da ganz besonders. Ich habe mir jetzt bloß ein paar rausgesucht, die vielleicht repräsentativ sind und so ein bisschen das Spektrum andeuten, was mit XML so alles zu machen ist und was wirklich damit gemacht wird. Also das SVG haben Sie ja schon gesehen, 2D-Vektorgrafik, und X3D habe ich auch kurz angesprochen, dreidimensionale Grafik. Also dieses WRML, diese Virtual Reality Language da, die kann man auch in eine XML-Syntax kodieren, und da gibt es auch einen Standard dafür. Wenn man mal ein bisschen, sagen wir, in die Telekommunikation reinschaut, wäre ein Beispiel die WML, die Wireless Markup Language. Die hat zwar inzwischen wieder an Bedeutung verloren, aber es war insbesondere, als die Mobiltelefone anfingen, über Datenübertragung, übers Mobiltelefonnetz aufs Internet zuzugreifen, dann wollten natürlich Webseiten anzeigen auf den Mobiltelefonen. Die waren aber noch sehr, sehr einfach, hatten also keine so hochauflösenden Bildschirme wie die Smartphones, mit denen wir heute zu tun haben. War noch weit vor der Zeit vom iPhone und Ähnlichen. Und damals hat man eine einfache damals heißt jetzt vor 5 Jahren oder so, eine einfache Sprache definiert, mit der man nun ja für einen ganz kleinen Bildschirm und wenig Features sozusagen, wenig Grafik, Informationen anzeigen kann. Das ist die Wireless Markup Language. So was Ähnliches wie HTML für ganz einfache Geräte. Ein Beispiel für was das überhaupt nicht sozusagen sichtbar ist im Ergebnis, sondern hörbar, ist das VoiceXML. Das ist auch ein sehr stark genutzter internationaler Standard inzwischen. Dort haben Sie die Möglichkeit, natürlich sprachliche Dialoge zu beschreiben. Das heißt, Sie schreiben, wenn Sie jetzt einen Sprachdialog, sagen wir, für ein Auskunftssystem der Bahn oder was weiß ich, bei einer Versicherung, diese berühmten Dinger, die Sie anrufen und die Sie dann zuerst mal fragen, haben Sie eine Frage zu Ihrem Vertrag oder wollen Sie einen Unfall melden und so. Diese natürlich sprachlichen Dialoge, die muss man nicht sozusagen immer neu mit irgendeinem System spezifisch basteln, sondern man hat inzwischen Standardsprachen, wie das VoiceXML, und das in XML hinschreibt, die von den allermeisten Systemen importiert werden können und dann eben in dem System den Dialog tatsächlich auslösen oder das System führt halt diesen Dialog aus. In den Naturwissenschaften Beispiele plus verschiedene Formelsprachen bieten sich da an. Also ich habe jetzt mal 3 rausgenommen. MathML, mathematische Formeln zu setzen, CML für chemische Formeln oder BSML, mit der Sie solche Informationen wie Genome hinschreiben können. Das heißt, wenn Sie im Web schauen, ich habe es jetzt gespart, das nochmal auf die Folie zu holen. Sie können ohne weiteres die Informationen des SARS-Virus als XML-Datei natürlich hinschreiben und haben damit die Möglichkeit, in diesen Sequenzen von den Eiweißbausteinen eben wieder ja, mit maschineller Verarbeitung eben Muster zu suchen, Ähnlichkeiten herzustellen zu anderen Substanzen und Ähnliches. Okay, also ich glaube, es ist klar, man kann es praktisch überall brauchen, aber die Frage ist, wie funktioniert es? Also es geht immer damit an, natürlich, dass man die Datei irgendwie editiert. Meistens wird die automatisch erzeugt oder mit einem speziellen Editor. Ich werde nachher auch gleich ein System noch mit vorführen, mit dem man XML-Dateien sozusagen besonders angenehm bearbeiten kann. Die machen das dann selber, wenn sie es von Hand machen, dann müssen sie es machen, in der ersten Zeile einfach XML schreiben, das ist ein Prolog, Spitze, Klammer, Fragezeichen, XML und die Version. Es gibt neuere Versionen, üblich ist jetzt vorläufig mit 1.0, darauf beschränken wir uns auch. Ja, und dann kommt auch schon in der XML-Datei selber, zum Beispiel der SVG-Datei, in der Datei, in der ein bestimmtes Molekül beschrieben ist in CML, in der Datei, in der ein bestimmter Sprachdialog in VoiceXML geschrieben ist, in der muss natürlich zuerst mal drinstehen, ist das denn VoiceXML, CML oder was ist es denn überhaupt? Ja? Also der Dokumenttyp. Und dafür ist die nächste Zeile da, DocType, und dann steht ein Name für den Typ da und insbesondere ein Dateiname, der auf DTD aufhört. Und diese DTD werden wir uns gleich genauer anschauen. Das ist die Document Type Definition. Das ist die Definitionsdatei, in der festgelegt wird, wie VoiceXML funktioniert, wie XHTML funktioniert, wie SVG funktioniert, was dort erlaubt ist und was nicht. Ja, und die Syntax für den Rest sozusagen, die ist im Prinzip so wie in HTML, bloß dass sie halt einerseits große Freiheit haben. Es gibt also im Prinzip beliebige Tags. Andererseits sind sie ein bisschen strenger als in HTML und dem XML. Das heißt, sie müssen bestimmte Regeln einhalten, die man sozusagen als disziplinierter HTML-Autor sonst vielleicht auch schon eingehalten hat, aber jetzt wird es wirklich erzwungen. Also erstens, wenn Sie einen Tag aufmachen, egal wie das heißt, ich habe jetzt XY geschrieben, dann müssen Sie es auch wieder zumachen. Ja, was Sie bei HTML ja nicht immer müssen. Sie können zum Beispiel, wenn Sie Liste angeben, können Sie List-Item, LI, machen und dann schreiben Sie Ihr List-Item und dann machen Sie einfach ein neues List-Item, ohne das vorherige zuzumachen mit Slash LI. Und das geht auch. Die Browser zeigen das an und das wird auch als ist völlig korrekter HTML-Code. Es ist auch im Standard absolut zulässig, sowas. Während in XML das einfach notwendig ist und dann XHTML natürlich auch, weil es ja XML ist, dass Sie LI slash LI schreiben. Also wenn Sie vorne LI machen, einen Text schreiben, hinten wirklich das explizit zumachen, bevor Sie das nächste List-Item aufmachen. Das macht die Struktur natürlich ein ganzes Stück klarer, was wie geschachtelt ist. Und so ähnlich ist es mit Tags, die keinen Inhalt haben, wo also Beginn und Ende dasselbe ist, man kann gar nichts dazwischen schreiben. Ja, klassisches Beispiel sind so die Break-Tags, die Sie von HTML kennen, neue Zeile. Das heißt in XHTML dann br/. Das heißt, Sie müssen immer mit am Schluss bei so einem leeren Text noch ein Slash schreiben, damit man sieht, dass das sowohl Anfang als auch Schluss ist. Dann hat jedes XML-Dokument genau ein Wurzelelement. Wenn Sie dahinter noch was schreiben, dann ist es so, als wäre es nicht geschrieben. Und Sie müssten die Schachtelung streng hierarchisch machen. Sie können also nicht irgendwie ein Tag A aufmachen, ein Tag B aufmachen und dann das Tag A zumachen und dann erst das Tag B zumachen. Das wäre ein typischer Fall, wo die Schachtelung eben nicht mehr hierarchisch ist, weil diese Klammern nicht miteinander geschachtelt sind, sondern sich gegenseitig überschneiden. Das ist also nicht erlaubt, sowas. Das würde bei HTML auch zu Problemen führen. Und eine ganz primitive Geschichte, Sie dürfen Attributwerte nur in Anführungszeichen schreiben, also doppelte Anführungszeichen. Das haben wir damals bei HTML schon gesagt, dass das praktisch ist, wenn man sich das gleich angewöhnt, weil es eben jetzt konsistent ist. Und Sie dürfen auch keine doppelten Menüwerte benutzen. Doppelten Attributwerte benutzen, wo ist denn hier das Menü-Ding? Sie dürfen keine doppelten Attributwerte benutzen, heißt, wenn Sie einen Wert hinschreiben für A hier, dann darf nicht ein zweiter Attribut-Eintrag für A kommen mit einem anderen Wert. Das ist einfach schlicht verboten, gibt gar keine Diskussion darüber, was dann die richtige Version wäre. Ja, jetzt habe ich schon über diese Document Type Definition geredet, die man sozusagen hinschreibt, wenn man darauf Bezug nimmt am Anfang einer XML-Datei. Die ist dafür da, die zulässigen Werte für Tags, Attribute und so weiter festzulegen. Und auch die Struktur, welches Tag kann in welches Tag geschachtelt werden. Und XHTML bringt seine eigene Document Type Definition mit, SVG bringt seine Document Type Definition mit. Und das ist meistens wirklich eine Datei, die eben auf die TD aufhört. Theoretisch könnten Sie die auch in das XML-Dokument oben reinschreiben, aber das macht natürlich nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil meistens hat man ja einen Dokumenttyp, von dem es viele Dateien gibt. Da gibt es auch zwei verschiedene Varianten. Wenn man Document Type Definition sagt, meint man meistens die klassische Syntax, die ich jetzt auch erklären werde, die eigentlich schon ein bisschen veraltet ist, aber sehr handhabbar, auf die wir uns im Moment auch beschränken werden. Es gibt eine modernere Version davon, die nennt sich XML-Schema. Da habe ich nachher noch zwei Folien dazu. Aber das geht vielleicht ein bisschen auch über das raus, was wir jetzt in der kurzen Einführung schaffen können. Versuchen wir es erstmal zu verstehen, wie so ein DTD überhaupt funktioniert. Und da gibt es bloß ein paar wenige Deklarationselemente. Das eine ist, ich kann einen Tag einführen, sagen, dieses Tag ist jetzt erlaubt. Dafür gibt es dieses Element-Sprachkonstrukt hier. Das heißt, für das Dokument wird ein Tag eingeführt. Dann gibt es die Atlist, das ist die Attributliste für ein Element. Da kann ich sagen, für ein bestimmtes Tag sind die und die Attribute erlaubt. Dann gibt es, das sind eigentlich schon mal die wichtigsten. Es gibt noch zwei, die wir dann ganz kurz anschauen werden. Entity und Notation. Also Entity insbesondere ist ein Abkürzungsmechanismus und Notation hat was mit Datentypen zu tun. Datentypen ist so ein Thema. XML ist eigentlich ja ganz stark auf Zeichenreihen ausgerichtet, weil es ist ja einfach bloß Text, den man da hinschreibt, so wie das bei HTML auch ist. In HTML haben sie ja auch keine richtigen Datentypen. Ja, ob sie da jetzt eine Zahl hinschreiben oder Zeichenreihen, das wird eigentlich nicht sauber unterschieden. Und so ist es bei XML auch. Es gibt relativ wenig eingebaute Datentypen und relativ wenige Überprüfungen. Und das Datentypsystem ist auch ein bisschen komisch. Also muss man wirklich sagen, es ist nicht so wie bei einer Programmiersprache. Das hat sich bei dem XML-Schema dann ganz deutlich verbessert. Also da gibt es richtig vernünftige Datentypen. Ein Datentyp, den wir jetzt gleich am Anfang treffen werden, sind Character Data. Character Data sind eigentlich Zeichenreihen einfach. Und davon gibt es zwei Versionen. Das, was man zuerst mal braucht, ist sogenanntes Parsed Character Data, PC Data. Das ist einfach eine Zeichenreihe und die wird aber vom Parser wirklich auch analysiert. Das muss man natürlich nur wissen, was ein Parser ist. Das ist also das Programm, das wirklich die XML-Datei durchliest, die Struktur analysiert, Fehlermeldungen ausgibt, gegebenenfalls, und das in einer internen Datenstruktur, zum Beispiel in einem Browser, in so einer Baumstruktur, ablegt oder auch in einem anderen Programm, also in so einem Programm, das chemische Moleküle analysiert, gibt es auch eben einen Parser, der zuerst mal das XML durchliest und dann so eine interne Datenstruktur aufbaut, die eben das Molekül repräsentiert. Das ist der Parser. Und das ist natürlich ein Programm, das im Prinzip halt ganz stark auf die spitzen Klammern schaut und wenn eine spitze Klammer angeht, den nächsten Text als Tag nimmt und wenn dann das Ende vom Tag, also die spitze Klammer wieder zugeht, dann ist das Tag erkannt und dann sucht es nach der entsprechenden schließenden Tag. Das ist eine eigene Kunst für sich, solche Parser zu schreiben. Das Schöne an XML ist, dass man nur einen Parser im Prinzip für ganz XML braucht. Für alle diese vielen hunderte von Dokumenttypen, die auf der Welt erfunden wurden, kann man im Prinzip immer mit den gleichen Parsern arbeiten. Und jetzt nochmal zu dem PC-Data zurück. Eben dieser Parser, der wird bei PC-Data auch benutzt, um den Inhalt nochmal zu lesen von so einem String. Das heißt, wenn da spitze Klammern drin vorkommen, dann merkt es der Parser. Da gehen wir es im Detail nochmal durch. Die Elementdeklaration, die schreibt man so hin. Es geht immer mit spitzer Klammer Ausrufzeichen an und mit großgeschriebenes Schlüsselwort Element. Ja, dann müsst ihr natürlich einen Namen kriegen. Das ist das neue Tag, das wir jetzt einführen. Ja, die Detailregeln stehen hier, müssen wir jetzt gar nicht groß drüber reden. Groß- und Kleinschreibung zum Beispiel wird unterschieden. Und in den Klammern dahinter schreiben Sie, was jetzt erlaubter Inhalt ist für dieses Tag. Ja, also wenn Sie jetzt an zum Beispiel unnumbered list in HTML denken, dann hätten Sie jetzt ein Element UL und Sie müssten in der Inhaltsbeschreibung hinschreiben, da darf eine Folge von List-Items kommen. Das ist genau das, was Sie da drin haben wollen und sonst nichts. Da soll keiner jetzt dann einen Paragraph dahinter schreiben, sondern wirklich List-Items. Und genau dafür, das festzulegen, ist diese Elementdeklaration da. Also das ist jetzt so ein bisschen natürlich auch eine Denkübung, weil was wir jetzt gerade machen, ist, dass wir aus einer Sprachebene auf die Metasprachebene steigen, wenn man das so sagt. Wir reden jetzt, wir haben eine Sprache wie HTML oder seine strenge Variante XHTML und jetzt reden wir über die Regeln, wie die Sprache aufgebaut ist und auch das wird wieder als ein Dokument hingeschrieben. Das ist ein sogenanntes metasprachliches Dokument. Ja, die Inhaltsbeschreibung ist also jetzt das, was kann denn zwischen unnumbered list und endunnumbered list, unnumbered list wirklich stehen, da wird man natürlich sich auf weitere Elemente beziehen oder vielleicht auch auf Datentypen. Was man da benutzen kann, wir haben ja gerade gesagt, sowas wie eine Liste wollen wir da hinschreiben können, ist Mechanismen, wie man es ja auch aus der Definition von Programmiersprachen kennt, haben Sie in der Informatikvorlesung sicher schon getroffen, sogenannte reguläre Ausdrücke. Also reguläre Ausdrücke ist ein Hilfsmittel aus eigentlich der Theorie der formalen Sprachen, hat auch eine ganze Menge mathematische Theorie dahinter und die Elemente trifft man an allen möglichen Stellen in der Informatik. Also die Möglichkeit ist hier, Sachen sequenziell hintereinander zu schreiben. Das macht man in dem Fall einfach, indem man sie hintereinander schreibt und Kommas dazwischen. Alternativen anzugeben, es kann entweder das eine oder das andere kommen. Zu sagen, irgendwas kann da sein oder auch nicht, dann schreibt man ein Fragezeichen hin. Oder auch was kann wiederholt vorkommen. Da gibt es zwei Varianten. Es muss mindestens einmal vorkommen, kann aber auch öfter vorkommen. Dann schreibt man Plus. Oder es darf beliebig oft vorkommen, dann schreibt man Stern. Und diese Konventionen mit dem Plus und dem Stern und dem Strich, die haben Sie bestimmt schon an anderen Stellen gesehen. Die sind typisch für reguläre Ausdrücke. Die gibt es sehr häufig, zum Beispiel bei Suchmustern in Texteditoren gibt es das sehr, sehr häufig. Das ist genauso üblich. Also machen wir ein Beispiel. Das stammt jetzt aus dem Buch von Knobloch und Popp, das ich am Anfang angegeben habe. Das sollen also sowas wie Präsentationsfolien werden. Dafür wollen wir einen Dokumenttyp angeben. Und jetzt müssen wir schauen, was müssen wir uns überlegen, was gehört da alles dazu. Und das ist immer der erste Schritt, dass ich mir... Ist irgendwas unklar da hinten, was so unruhig wird? Also, der erste Schritt ist, dass ich mir überlegen muss, dass, so eine Präsentation, was in so einer Präsentation eigentlich die Bestandteile sind. Und das ist jetzt sozusagen einfach Design. Also ich sage, ja, ich will einen Titel immer haben und eine Liste von Themen, Stichpunkten oder so, die darunter erklärt werden. Also ist die Struktur Titel und eine Liste von Themen. Da kann ich mir überlegen, was sind die Datenstrukturen. Haben schon gesagt, Datenstrukturen sind nicht so aufregend, Zeichenreihen im Wesentlichen. Das reicht ja dafür auch. Und jetzt schreiben wir das als DTD hin. Das ist auch wieder in der ersten Zeile, schreibt man hin, dass das XML ist. Und jetzt kommen die Elementdeklarationen. Also ein Element, Folie. Und in den Klammern steht, was zu der Folie gehört. Nämlich eine Folie hat immer einen Titel, gefolgt von einer Themenliste. Also das Tag Folie muss anschließend das Tag Titel und das mehr oder minder viele Themen-Tags mit sich bringen. Ja, was ist der Titel? Das ist natürlich ein Tag, das es gibt, das muss da unten deklariert sein. Und das hat einfach eine Zeichenreihe, so schreibt man hin PC Data, da muss man noch das Kreuzchen davor machen, was ein Datentyp ist. Themenliste ist einfach eine möglicherweise auch leere Liste von Thema und Thema ist wieder eine Zeichenreihe. Also so einfach geht das. Im Prinzip beschreiben Sie an der Stelle einfach die Struktur, wie Ihre Datei dann aussehen soll. Und wenn Sie jetzt wirklich so eine Folie hinschreiben, dann müssen Sie sich an die Regeln natürlich auch halten. Also zum Beispiel so, dass Sie jetzt mit der XML in der ersten Zeile haben, dann sagen Doctype Folie System Folien 1 DTD. Das heißt, an der Stelle wird Folien 1 DTD angesprochen, die Datei muss es geben und das ist die Datei, in der ganz genau das steht, was wir vorhin auf der vorherigen, im vorherigen Slide hier hatten, nämlich die Elementdeklarationen für Folie, Titel, Themenliste, Thema. Ich sage jetzt, die Datei muss es geben, das ist nicht ganz so streng, die allermeisten XML-Parser stören sich nicht so sehr dran, wenn es die Datei nicht wirklich gibt, die machen halt dann keine Prüfungen gegen die Datei, aber wenn, werde ich auch gleich nachher vorführen, also wenn die Datei wirklich erreichbar ist und wir das entsprechende Programm haben, das auf XML spezialisiert ist, dann kann das tatsächlich eben auf diese Datei zugreifen und die Syntax auch wirklich komplett überprüfen. Also, Folien 1 DTD, das ist dieses Ding, das wir vorher angeschaut haben, also das hier wird in der Datei Folien 1 DTD geschrieben. Und jetzt haben wir also eine andere Datei. Und da gibt es das Wurzeltag Folie, das wir auch vorher gerade definiert hatten. Und da haben wir gesagt, drunter Titel, Themenliste. Also Titel, irgendeine Zeichenreihe, ist jetzt völlig egal, was da steht, Endetitel, Themenliste, Endethemenliste und in der Themenliste drin zwei Einträge zu Thema. Das ist also ein korrekt strukturiertes XML-Dokument zu unserem Dokument-Type, den wir vorher definiert haben. Und grob gesagt, es wird eben HTML, SVG und alle diese Formate werden genau so definiert, dass man eben solche Dokument-Type-Definitions angibt. Jetzt muss man da ein bisschen aufpassen. Ich habe gerade gesagt, wohl strukturiert oder so, das ist ein bisschen ein schwammiger Begriff. Es gibt genauere Begriffe, nämlich genau zwei, die man anschaut und die sich auch deutlich unterscheiden. So ein XML-Dokument kann nämlich sozusagen auf zwei Stufen syntaktisch korrekt sein. Das eine ist, dass es wirklich einfach der XML-Syntax genügt. Das heißt, diese Geschichten, dass ein Tag, das aufgemacht wird, auch wieder zugemacht wird, dass eben keine Einzeltags mit leerem Inhalt dastehen, ohne dass der Slash am Schluss und sowas. Das nennt man ein wohlgeformtes XML-Dokument. Jetzt habe ich hier so etwas Ähnliches stehen wie vorher. Das schaut ganz ähnlich aus, hat auch irgendwelche Inhalte zu Folien, hat aber jede Menge Sachen drin, die natürlich irgendwie falsch ausschauen. Ja, Titel, da fehlt das I und statt Themenliste habe ich T-List geschrieben. Es ist trotzdem aber noch ein wohlgeformtes, well-formed XML-Dokument, weil die formalen Regeln, die zur XML-Sprache allgemein gehören, dass Folie wieder zugemacht wird, dass T-List wieder zugemacht wird, dass eben hier dieses einzeln stehende Element mit einem Slash hinten geschrieben wird, die werden alle eingehalten. Darum ist das wohlgeformt noch. Es wäre aber nicht mehr korrekt, wenn da oben jetzt Folien 1 DTD dabei steht und ich dann behaupten würde, das ist ein gültiges Dokument. Gültig ist ein Dokument, also an der Stelle, wo Sie eine Dokument-Type-Definition festlegen und sagen, ich halte mich in dem Dokument an die Einschränkungen dieser Dokument-Type-Definition. Es ist sehr häufig so, dass diese Gültigkeit von den Parsern oder den Programmen, die mit XML umgehen, gar nicht wirklich strikt überprüfen und erzwingen. Es gibt meistens separate Programme, mit denen Sie das überprüfen können. Das macht auch zu einem gewissen Grad Sinn, dass man die Gültigkeit nicht so streng überprüft wie bei Programmiersprachen zum Beispiel, ja, wo man normalerweise ein Programm nicht übersetzen kann, wenn es Syntaxfehler hat oder Datentypfehler hat, weil es sehr oft ganz praktisch ist, dass sozusagen irgendwelche zusätzlichen Tags, die eigentlich nicht in der Sprache vorgesehen waren, dass die trotzdem mit verstanden werden oder ignoriert werden. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass verschiedene Hersteller von Produkten in eine XML-Datei eben für ihre eigenen Zwecke noch Zusatzinformationen reinschreiben können, die dann andere Produkte ignorieren. Also das macht durchaus ganz guten Sinn. Insofern ist die Gültigkeit was, an das man sich halten muss und man sich aber nicht so darauf verlassen kann, wie, sagen wir, bei einer Programmiersprache, dass das immer in jeder Situation auch wirklich überprüft wird. Aber wie gesagt, es gibt Programme, die es überprüfen, und da wollte ich ja eins vorführen, habe ich versprochen. Und das machen wir jetzt auch mal. Ups. Und zwar ist das System, das ich jetzt hier benutze, das sogenannte Oxygen-Programm, das ist eins von ganz furchtbar vielen. Also ist jetzt keine Präferenz in dem Sinne oder auch nicht irgendwie ein Marktführer oder sowas, ist einfach ein Programm, an dem man das ganz gut vorführen kann, das finde ich ganz übersichtlich auch gemacht ist. Das ist also ein Programm, das nur dafür da ist, mit XML-Dokumenten umzugehen. Da gibt es sogenannte Projekte, wie bei Programmiersprachen auch, wo Sie eben, wir kennen Sie aus verschiedenen Programmierumgebungen, in so einem Projekt eben verschiedene XML-Dateien und die zugehörigen DTDs zusammenfassen können. Das ist jetzt unser Beispiel, das wir gerade hatten. Und hier ist die DTD dazu. Sie sehen auch, dass das so ein syntaxgesteuerter Editor ist, den Sie da mitkriegen. Das Interessante ist jetzt schon mal, dass dieses Programm, das ja nun zunächst mal für beliebige XML-Dateien gemacht ist, dass das sehr wohl in der Lage ist, unsere Regeln zu verstehen, die wir in der DTD festgelegt haben. Das heißt, ich habe jetzt, bin jetzt irgendwo in die Themenliste innen reingegangen und habe da angefangen, einen Tag zu schreiben, spitze Klammer auf, und jetzt wird mir sozusagen in dieser kontextsensitiven Hilfe angeboten, was an der Stelle passieren könnte. Ich könnte zum Beispiel ein Thema angeben oder die Themenliste wieder zumachen. Das sind natürlich die zwei Sachen, die an der Stelle Sinn machen würden. Und einen Kommentar eingeben oder eine Zeichenreihe eingeben, das ist noch eine andere Geschichte. Und da sehen Sie sozusagen, dass der Editor gelernt hat schon, was die Struktur unserer XML-Datei ist. Einfach weil das in der DTD festgelegt ist. Sie sehen hier auch zum Beispiel, dass wenn ich jetzt irgendwo einen Tag anklicke, dass dort unten das sogenannte Modell, nämlich das, was in der DTD für dieses Tag definiert ist, auch angegeben wird. Also wenn ich hier auf Folie gehe, dann steht hier schon Titel und Themenliste. Titel gefolgt von Themenliste ist das, was hier passieren muss. Okay, und jetzt gibt es hier zwei Knöpfe da oben. Das eine heißt Dokument validieren und das andere heißt auf Wohlgeformtheit überprüfen. Ich habe jetzt auf Wohlgeformtheit überprüfen geklickt und kriege die trockene Meldung, das Dokument ist wohlgeformt. Und nachdem das ein schönes Dokument ist, auch wenn ich auf validieren gehe, kriege ich die Meldung, dieses Dokument ist gültig, valid. Das muss natürlich nicht so sein. Also das ist jetzt das andere, etwas verhunzte Beispiel von vorher. Und das Dokument ist natürlich immer noch wohlgeformt, weil es folgt den XML-Regeln. Aber es ist alles andere als gültig. Und Sie sehen, in dem Fall kriegen Sie, wie bei einer Programmiersprache, kriegen Sie so richtige Fehlermeldungen dann, dass also das Element Type TTEL zum Beispiel benutzt wird, dass der nicht deklariert ist. Das ist wirklich wie in Java, wenn Sie eine Variable benutzen, die Sie nicht deklariert haben. Das heißt, diese Werkzeuge helfen Ihnen dann, Ihre Dokumente, die Sie schreiben, sozusagen explizit gegen die DTD, die Sie auch selber geschrieben haben, zu überprüfen. So ein Werkzeug kann noch viel, viel mehr, wie Sie da oben an dem riesen Toolbar sehen. Zum Beispiel können Sie die Dokumente transformieren, Sie können in denen Inhalte suchen und Ähnliches. Das ist für uns sozusagen geht vielleicht ein bisschen zu weit. Aber ich wollte bloß mal zeigen, das ist eben ja fast wie Programmieren, was wir an der Stelle machen. Jetzt gehe ich noch ein bisschen mehr ins Detail bei den DTDs, die sind so einfach, die Standard-DTDs, dass man eigentlich fast alles erklären kann auf die Schnelle. Beim Element habe ich jetzt bis jetzt bloß eben die regulären Ausdrücke und PC-Data als Inhalt zugelassen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel any. Das können beliebige Zeichenreihen sein, also Verwendung von Text zum Beispiel auch. Das heißt, ich könnte also jetzt im Titel zum Beispiel die Zeichenreihe, die mit spitzer Klammer anfängt, Thema, spitze Klammer zu, bis zu der spitzen Klammer hier hinschreiben, was dem Parser natürlich das Leben nicht wirklich leichter macht, aber es ist erlaubt. Und wenn ich bloß, wenn ich das nicht machen würde, also wenn ich bloß PC-Data reinschreibe für den Inhalt von Thema, dann wäre das natürlich fehlerhaft, weil dort eben bloß eine Zeichenreihe erlaubt ist und das Ding als ein eigenes Tag geparst würde, das Thema. Ein Spezialfall ist empty, nur ein leerer Inhalt ist erlaubt und ndata heißt, der Inhalt sind binär kodierte Dateien, und dann gibt es auch die Möglichkeit noch, dass ich entweder eine Zeichenreihe oder ein Tag erlauben kann. Da müssen Sie auf eine Regel achten, nämlich dass die PC-Data, das, die Zeichenreihendeklaration, dass die immer vorne stehen muss. Also ganz kleine Dinge nur dazu. Was interessanter ist, ist, dass wir natürlich ein Element noch überhaupt nicht angeschaut haben, nämlich die Attribute. Ja, in HTML kennen Sie das ja, dass Sie dann bei vielen Tags eben hinschreiben können, irgendein Attributname ist gleich und irgendein Wert in Anführungszeichen, was weiß ich, bei Tabellen eben wie viele Spalten und Zeilen die zum Beispiel hat. Und dazu muss ich natürlich jetzt irgendwie sagen, für das in der DTD, für XHTML, muss ich sagen, für das Tag Table gibt es jetzt irgendwie Rows und Columns als Attribute. Und es funktioniert mit dem AttList, das heißt, ich schreibe den Elementnamen hin und die Attributdefinition. Die Attributdefinition besteht aus relativ vielen Teilen, aus dem Namen des Attributs, aus dem Typ. Da gibt es ein paar mehr Typen, als wir vorher angesehen haben, aber auch noch nicht viele. Und gegebenenfalls einem Standardwert und manchmal auch noch einem Festwert. Also was es mit dem Standardwert und Festwert hat, versteht man erst da unten. Schauen wir uns erstmal die Attributtypen an. Das kann also einfach eine Zeichenreihe sein, die auch nicht weiter analysiert wird, C-Data. Es kann ein Bezeichner für Verweise im Dokument sein, ID, oder ein Verweis auf einen an einer anderen Stelle deklarierten Bezeichner. Damit können Sie so Querverweise im Dokument machen, dass Sie an einer Stelle eine ID definieren, an der anderen Stelle eine ID-Ref auf diesen Bezeichner machen. Oder Sie können auch explizite Werteliste angeben. Also typisches Beispiel wäre Sprachen zum Beispiel, Deutsch oder Englisch. Ja, dann schreibt man halt Deutsch oder Englisch als zum Beispiel DE und EN als Werte hin. Keine Anführungszeichen drumherum, sonst wären es wieder Zeichenreihen, sondern wirklich bloß als Schlüsselworte sozusagen und mit diesen senkrechten Strichen abgetrennt. Ja, mit den Standardwerten, das ist noch was, das man sich überlegen muss. So ein Attribut kann ja gefordert sein oder nicht. Ja, es gibt Attribute, die können Sie weglassen, und wenn Sie sie weglassen, dann wird ein Standardwert angenommen. Es ist sehr häufig bei Attributen so. Und genau dafür ist der Standardwert da. Das heißt, wenn Sie da einen Standardwert angeben für das Attribut, dann ist das genau der Wert, der genommen wird, wenn das Attribut nicht vorkommt, und es ist auch erlaubt, das Attribut wegzulassen. Wenn Sie wollen, dass das keinen Standardwert hat, aber auch trotzdem weggelassen werden kann, das heißt, es ist, muss natürlich dann so sein, dass man den Wert überhaupt nicht braucht, dann können Sie hinschreiben implied, dann ist das wirklich rein optional, ohne Default-Wert. Oder Sie können es auch verlangen, dass das Attribut angegeben werden muss, dann schreiben Sie hin required, das heißt, es ist ein Attribut, das man angeben muss, sonst ist ein Syntaxfehler sozusagen passiert, das ist nicht valide. Und dann gibt es noch einen Spezialfall, der eigentlich nur selten Sinn macht, eigentlich nur mit Inkompatibilität zu anderen Erweiterungen von der gleichen Syntax, dass man sagt fixed. Das heißt, das Attribut muss da sein und muss immer mit demselben Wert angegeben werden, und der wird da hinten auch festgelegt. Das ist aber, sagen wir mal, eine Spezialregel. Und wie gesagt, an der Stelle, wo Standardwert steht in der Syntax, da kann eben entweder der Default-Wert stehen oder mit dem Kreuz beginnend eins dieser Schlüsselworte. Also bei fixed würden Sie hinschreiben Attributname, Attributtyp, Kreuz fixed und dann den Festwert. Und bei allen anderen hört es nach drei Einträgen auf. Ja, am besten an einem Beispiel zu erklären, wenn man jetzt unsere Folien anschaut, was kann man denn an zusätzlichen Daten für Folien zum Beispiel brauchen? Also ich habe es jetzt noch ein bisschen erweitert, habe da oben da Folie, Titel, Themenliste und Titel, Themenliste, Thema. Das ist so wie vorher. Und ich habe jetzt noch Attribute, wir haben ein Element dazugetan. Es gibt oben ein Element Folien. Das heißt, es können viele Folien hintereinander in eine Sequenz kommen. Und für diesen ganzen Foliensatz erlaube ich ein Attribut Sprache, Deutsch oder Englisch, mit dem Standardwert Deutsch. Das heißt, es ist möglich, was anzugeben, zu sagen, das ist Englisch. Ich kann auch hinschreiben, das ist Deutsch, aber das bräuchte ich gar nicht, weil standardmäßig ist es sowieso immer Deutsch. Ja, und für die einzelne Folie kann ich als Attribut angeben, erstellt. Das muss ich angeben und das ist, soll das Erstellungsdatum darstellen. Und das ist einfach eine Zeichenreihe, was natürlich vom Datentyp her nicht ganz befriedigend ist, weil es soll wirklich ein Datum sein, aber das kann XML nicht an der Stelle, dass man es so genau festlegt. Der Autor, auch eine Zeichenreihe, den verlangen wir nicht, der ist möglich, also implied. Und einen Bezeichner wollen wir auch, also muss ein ID geben, also jede Folie muss einen eindeutigen Bezeichner bekommen, verlangen wir hier. Und dann können wir Querverweise zwischen Folien machen, da habe ich jetzt mal hingeschrieben, siehe auch. Und das ist natürlich optional und ist ein ID-Ref. Ansonsten unterscheidet sich es von vorher nur noch dadurch, dass der Titel eben den Datentyp Any bekommen hat und vorher war er PC-Data. Wenn ich jetzt dort ein Dokument hinschreiben will, dann wird es schon ein kleines Stückchen komplexer natürlich. Also jetzt ist natürlich eine neue DTD, darum schreibe ich Folien 2 DTD, das ist diese erweiterte Version, wo die Attribute berücksichtigt sind. Und jetzt schreibe ich hin Folien Sprache gleich EN. Ja, das darf ich hinschreiben, weil ich das Attribut Sprache oben definiert habe. Schreibe für die einzelne Folie erstellt am 4.6.2003, das ist der Ident, das ist da F1. Ja, und das gleiche bei der zweiten Folie. Und ich habe wieder die gleiche Situation, dass ich das mit Werkzeugen überprüfen kann. Und ich mache mal das Folien 2 XPR auf. Das ist das Projekt, wo die Beispiele da drin sind mit dem Editor und ja, das sind da noch mehr sieht. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen weit gegangen hier. So, das ist jetzt das Folien 2 DTD, wie wir es oben hatten. Und wenn ich jetzt also irgendeine Folie mir vornehme, ja, da haben wir ja schon eine, die wir hier hatten, dann sehen Sie, werden die Attribute eben entsprechend auch erkannt. Und es ist auch so, dass hier zum Beispiel so eine Baumdarstellung gleich zu sehen ist, an der Sie erkennen können, dass ja, das sozusagen intern aufgelöst wurde in eine Datenstruktur, wo man sieht, dass Folien hat eben diese Attribute, Sprache zum Beispiel mit dem Default.de und die möglichen Werte. Sie können auch hier, wenn Sie dort oben hinschauen, haben Sie so eine Art Inspektor, wo Sie die Attributwerte sehen für die Folie Autor, erstellt, ident und siehe auch. Das heißt, es ist wirklich analysiert worden. Jetzt ist die Frage, was hilft mir das jetzt wirklich, wenn ich so eine Datei anlege? Bei den Folien wird man ja vielleicht dran denken, ich will das in einem Browser anzeigen. Das können wir ja auch mal probieren. Tatsächlich ist es so, dass die meisten modernen Browser so Folien im XML oder irgendeine andere Datenstruktur in XML schon anzeigen können, allerdings ein bisschen enttäuschend im ersten Moment, was dabei rauskommt. Also gehen wir da nochmal hin. XML. Welche hatten wir? Die Folie 5, glaube ich. So, das ist jetzt das, was mir Mozilla Firefox dazu sagt, wenn ich diese XML-Datei aufmache. Er sagt erstens mal, mit dieser XML-Datei sind keine Style-Informationen verknüpft, deswegen wird eine Baumdarstellung erzeugt. Und dann wird im Prinzip fast die XML-Datei sozusagen wieder hingeschrieben. Der einzige Unterschied ist, dass so ein bisschen die Einrückungen und so Spiegelstriche drin sind. Das heißt, man erkennt daran, dass Firefox und Internet Explorer macht das genauso, die Syntax verstanden hat und analysiert hat. Aber er kann natürlich nicht viel anzeigen, weil das ist die reine nackte Information, ohne Information über das Layout. Wir haben jetzt die Trennung von Inhalt und Struktur geschafft. Ja, es gibt eine Struktur, die steht in der DTD, und den Inhalt, der steht in dieser Datei, nämlich welche Folien es sind. Struktur ist, was zu einer Folie gehört. Das sind die konkreten Folien. Aber was wir noch nicht haben, ist die Präsentation. Und um die müssen wir uns natürlich noch kümmern. Bevor ich in die Präsentation noch einsteige, vielleicht eine kleine Randbemerkung. Es ist nicht so, dass wenn Sie so eine DTD mit Attributen hinschreiben, dass das irgendwie ganz eindeutig ist, wie man das machen muss. Dann haben Sie auch wieder so Entwurfsentscheidungen zu treffen. Denken Sie mal, Sie wollen Bücher abspeichern in so einer DTD. Dann haben Sie zum Beispiel den Autor und die ISBN-Nummer, sagen wir mal. Jetzt können Sie sagen, ISBN und Autor sind Tags und die sind Unterelemente vom Buch. Oder ich kann sagen, Buch hat ein Attribut Autor und ein Attribut ISBN. Geht beides, hier sind auch zwei Beispiele dafür, und hat alles seine Vor- und Nachteile. Sie sehen, das kann man sehr gut lesen, ist gut strukturiert. Wenn Sie woanders auch eine ISBN brauchen, dann haben Sie schon das Tag ISBN, was sehr praktisch ist. Während Sie hier insgesamt halt eine einfachere DTD, ein einfacheres Dokument kriegen, in dem halt nur ein Tag da ist, während Sie da drüben schon drei Tags haben und eine Schachtelung. Und es ist auch sozusagen eine ganz enge Bindung von der ISBN an das Buch da. Also kommt einfach darauf an, wie Sie das verwenden wollen. Wenn Sie die ISBN als separates Element benutzen wollen, nehmen Sie eher die linke Version. Wenn man die wirklich nur als Zusatzinformation zum Buch braucht, eher die rechte. Ja, noch eine Kleinigkeit, die aus dem HTML eigentlich bekannt ist. Dort kennen Sie ja zum Beispiel solche Sachen wie die deutschen Sonderzeichen. Ja? Das ist und AUML Strichpunkt fürs Ä zum Beispiel. Das kommt im Prinzip aus der generellen SGML-Syntax und sowas ist in der XML-Syntax auch da. Das ist im Prinzip eine Abkürzung. Ich kann schon in der DTD festlegen, in der Document-Type-Definition festlegen, dass bestimmte Abkürzungen für komplexere Konstruktionen benutzt werden können. Und das schreibe ich mit einer sogenannten Entity-Deklaration hin, Entity-Name, Entity-Inhalt. Und die Syntax ist dann die berühmte, ein bisschen hässliche, mit dem Und-Zeichen vorne, dem Entity-Namen und dem Strichpunkt dahinter. Damit kann ich also jetzt beliebige Abkürzungen in meiner DTT einführen. Es gibt noch verwirrenderweise eine zweite Variante von dem Entity, da schreibt noch ein Prozent hin. Das ist nur ein Abkürzungsmechanismus innerhalb der DTD, wenn Sie den gleichen Text sozusagen in der DTD mehrfach brauchen, dann können Sie den einmal hinschreiben und wiederverwenden. Also Beispiel für die allgemeinen Entities, jetzt auch wieder auf unsere Folien bezogen, ich könnte zum Beispiel sagen, Einleitungen kommen oft vor und diese ganze Sequenz, Tag Thema, gefolgt von der Zeichenreihe Einleitung, gefolgt vom Tag Ende Thema, dem geben wir den Kurznamen Einleitung und ich kann im XML-Dokument dann schreiben und Einleitung Strichpunkt und das ist dann einfach das Gleiche, als hätte ich dort Thema, Einleitung, Ende Thema hingeschrieben. Damit erklärt sich so ein bisschen natürlich auch, was im HTML passiert mit diesen ganzen Sonderzeichen. Und das dort unten ist einfach bloß ein Beispiel für Parameter-DTDs, Parameter-Entities in DTDs. Wenn Sie zum Beispiel so eine Bezeichnung für einen Host oder für eine Domain oder irgendeine andere länglich hinzuschreibende Sache öfters brauchen, dann können Sie die an einer Stelle deklarieren. Ja, statt die Apache-Adresse hinzuschreiben, schreiben Sie einfach XA und können dann an verschiedenen Stellen im Dokument einfach mit Prozent XA darauf Bezug nehmen. Das ist guter Stil. Erstens macht es kürzer und zweitens, wenn sich die Adresse ändert, dann brauchen Sie es nur einmal ändern und an allen Stellen nur Bezug genommen wird, ist der Bezug dann richtig. Aber ist auch zugegebenermaßen schon ein bisschen ein Spezialthema. Aber damit wir es komplett haben mit den Entities, vielleicht noch ein kleiner Randbereich. Es gibt auch sogenannte externe Entities, die man im Schlüsselwort System kennt. Und das ist eigentlich ein Schlüssel dazu, dass man mit XML fast alles machen kann, weil ich kann sagen, es gibt bestimmte Informationen in der XML, für die gebe ich sozusagen ein externes Programm an, mit dem das behandelt wird. Ja, also man könnte sich vorstellen, ich lege da zum Beispiel ein Bild oder Audiodaten ab, mit in der XML-Datei. Und zwar natürlich sind das typischerweise ungeparste Daten, können ja auch Binärdaten sein, und sagt dem Parser, dass ein externes Hilfsprogramm dafür benutzt wird, zum Beispiel eben irgendein Multimedia-Player. Also wäre also sowas möglich, zum Beispiel, dass ich sage, es gibt eine Möglichkeit, einen GIF-Datentyp zu deklarieren. Also vielleicht nur, um es bloß an einem Beispiel zu erklären. Sie könnten damit jetzt zum Beispiel sagen, dass ich sowas wie einen Blätterton beim Weiterblättern von Folien definiere. Blätterton ist weiter und weiter ist eine Wave-Datei, die mit einem bestimmten Player abgespielt wird. Allerdings muss ich diesen Blätterton dann in der DTD definieren, was nicht wirklich ganz praktisch ist, weil man vielleicht das noch stärker erweitern will. Und dann muss man wirklich zugeben, dass die Unterstützung dafür, dass dann wirklich ein Programm gestartet wird und das tatsächlich ausgeführt wird, dass die in der Regel nicht wirklich da ist und funktioniert. Es ist eigentlich bloß jetzt zur Abrundung, das würde theoretisch mit XML auch gehen, oder man hat da schon ein ganzes Stück weit dran gedacht, das eben auch für beliebige Daten erweiterbar zu halten. Ich habe hinterher dann noch ein Beispiel für ein realistisches XML-Multimedia-Dokumentformat, nämlich das Smile. Ja, jetzt kommt, bevor wir dann in die Darstellung sozusagen noch einsteigen des Layouts, müssen den Browser sichtbar machen, kommt noch ein Thema, das wir zur Abrundung verstehen müssen, das vielleicht, ja, eigentlich ist es gar nicht schwer, aber vielleicht manchmal ein bisschen Verwirrung auslöst. Und ich glaube bloß deswegen, weil die Syntax ein bisschen abschreckend ist. Aber damit müssen Sie sich unbedingt auseinandersetzen, wenn Sie mit XML zu tun haben. Es ist ja nicht so, dass wenn ich eine XML-Datei hinschreibe, dass in der Regel das genau eine DTD ist, die das definiert. Das haben wir bei SVG schon getroffen. Da haben wir festgestellt, dass es irgendwelche Verweise gibt, irgendwelche Links. Und Verweise gibt es in vielen XML-Formaten und da haben wir ein Standardformat, nämlich dieses href, das in XHTML benutzt wird, das an vielen anderen Stellen auch benutzt wird, das haben wir verwendet und nicht, das steht in einer anderen DTD als in der von SVG. Und das macht natürlich guten Sinn, zu sagen, ich habe hier ein Dokument, das wird aufgebaut aus 3, 4 Standard-DTDs, die bestimmte Grundfunktionen haben, was weiß ich, für Textformatierung, für Links und so weiter. Und dann noch meine Texte dazu. Das heißt aber, dass es sozusagen verschiedene Definitionsbereiche gibt, wo die Tags eingeführt werden. Es gibt eine DTD, in der werden bestimmte Links, bestimmte Tags eingeführt, eine zweite, eine dritte und meine eigene noch dazu. Ein kleines Problem dabei ist, dass natürlich keiner richtig garantieren kann, dass nicht irgendwelche Tags mehrfach definiert werden. Dass nicht in meiner DTD zum Beispiel was benutzt wird, was irgendwo in der Ecke, an die ich nie gedacht habe, in einer von meinen importierten DTDs auch drin ist. Deswegen spricht man hier von sogenannten Namensräumen und hat einen Mechanismus, die zusammenzubauen. Also ein Namespace ist im Prinzip eine Definition von, eine Zusammenfassung und Definition von Tags, die in der Regel eben über eine Document-Type-Definition passiert. Da machen Sie einen Namespace auf und den können Sie auch identifizieren. Und jetzt wenn ich so einen Namespace verwenden will, wenn ich Tags verwenden will, die jemand anders definiert hat oder die irgendwo extern definiert sind, dann muss ich das deklarieren. Das heißt, ich schreibe XML Namespace Namensraum Name. Die Syntax ist ein bisschen komisch, weil ich nehme irgendeinen Tag, zum Beispiel das Root Tag von meinem Wurzel Tag von meinem Dokument und schreibe dahinter XML NS Doppelpunkt Namensraumname ist gleich und dann eine Bezeichnung, wo der Namensraum sozusagen definiert ist. Das ist im Prinzip, also eine URI, im Prinzip eine URL, also meistens was das aussieht wie eine Webadresse. Das ist relativ komisch, die Syntax natürlich mit dem Doppelpunkt. Muss man sich einfach dran gewöhnen. Den Doppelpunkt braucht man noch an einer anderen Stelle, nämlich überall, wo man so einen Tag aus dem Namensraum benutzt, dort schreibt man mit einem Doppelpunkt den Namensraumbezeichner davor. Das heißt, wenn ich jetzt, werden wir gleich noch ein Beispiel sehen, wenn ich aus einer anderen DTD vom Dr. Müller was importiere, dann schreibe ich vor alle Tags, die dem Dr. Müller, der Dr. Müller definiert hat, Dr. Müller Doppelpunkt und dem seinen Tag-Namen. Ich kann auch explizit sagen, welcher Namensraum gilt für die Tags ohne Präfix. Das muss man nicht unbedingt immer machen, es ist auch relativ selten, dass man es wirklich dann benutzt, aber um wirklich sauber zu deklarieren, was der richtige Namensraum ist, schreibt man für die, die ohne Präfix ist, den Default eben auch hin. Dann schreibt man bloß XMLNS ist gleich URI ohne den Namensraumnamen hier und das ist dann der Standardnamensraum. Okay, das lasse ich jetzt mal weg. Ach ja, der letzte Punkt ist schon wichtig. Es findet kein Netzzugriff auf diese Netzadresse, die da steht, statt. Also es ist nicht so, dass die erreichbar sein muss oder sowas. Das ist wirklich bloß ein weltweit eindeutiger Bezeichner für den Namensraum. Also wir hatten so ein Beispiel schon und damals hatte ich gesagt, ignorieren Sie das im Moment mal, das ist ein bisschen eine komische Syntax und später schauen wir uns das genauer an. Jetzt sind wir an der Stelle, wo wir es genauer anschauen. Und zwar an der Stelle, wo Sie in SVG, also in der Vektorgrafik, grafische Elemente mit Links versehen haben. Also können Sie ein bisschen leiser sein, sonst wird es für alle bloß schwierig. Wo Sie grafische Elemente mit Links versehen haben, da hatten wir ja so eine Situation, dass Sie einerseits die Elemente als SVG haben, den Circle zum Beispiel, und andererseits Elemente, die generell für beliebige Dateien, also HTML-Dateien auch gehen, zum Beispiel das href-Attribut. Und damals haben wir gesagt, dass wir da ein X-Link davor schreiben. X-Link-Doppelpunkt. Und dann haben wir gesagt, das ist halt einfach, weil das sozusagen als eine Standardnotation ist. Jetzt kann man das ein bisschen erklären, was das ist. Wenn Sie dieses Dokument anschauen, dann ist das Wurzeltag SVG und da sind zwei Namespace-Deklarationen an diesem Wurzeltag dran. Das erste ist XMLNS ist gleich W3.org und so weiter SVG. Das heißt, alle Tags, die keinen Präfix haben, gehören zu der SVG, zum SVG-Namensraum. Das ist auch hier angegeben, dass das eben von der W3C ist und dass es aus dem Jahr 2000 stammt. Aber wie gesagt, das ist einfach nur ein Bezeichner, der natürlich auch standardisiert ist, was wir also nachschauen können bei der W3C, was das genau bedeutet, der Namespace dort definiert ist. Ja, und dann gibt es noch einen zweiten Namespace, nämlich X-Link. Und der ist 1999 definiert, auch von der W3C. Und damit, dass Sie hier oben XML-Namespace X-Link definieren, können Sie jetzt hier unten sozusagen Elemente, Tags oder Attribute aus diesem Namespace von dem X-Link-Standard benutzen. Und es kommt ganz oft vor, dass Sie bei XML-Deklarationen am Anfang eine ganze Reihe von Namensräumen importieren, aus denen sozusagen den Namensraum zusammenbauen, in dem Sie arbeiten und mit diesen Präfixen dann dafür sorgen, dass das eindeutig wird. Wenn Sie praktische Beispiele anschauen, werden Sie davon jede Menge finden. Ich habe am Schluss auch noch ein paar. Jetzt habe ich noch eine Bemerkung, die ich aber kurz halten will, um in die praktischen Beispiele schneller noch reinzukommen. Ich habe gesagt, dass es DTDs nicht mehr ganz up-to-date sind, dass es inzwischen XML-Schema gibt. Ich wollte es natürlich nicht bloß so sagen, sondern wenigstens ganz kurz nochmal erklären, was das bedeutet. Der entscheidende Unterschied ist, dass Sie diese Dokumenttyp-Definitionen, wo so Ausrufzeichen Element steht in der ganz komischen Syntax, dass man die selber wieder in der XML-Syntax hinschreibt. Das heißt, das XML-Schema ist selber wieder als XML-Dokumentformat definiert, ist selber auch in XML-Schema definiert, was das Informatiker immer besonders lieben, so rekursive Definitionen, also reflexive Definitionen. Und es hat ein wesentlich besseres Datentyp-Konzept. Also das ist eigentlich das, was man dazu wissen muss im Wesentlichen. Es ist relativ komplex und es dauert ziemlich lang, bis sich die Leute daran gewöhnen. Aber Schritt für Schritt, wenn neue XML-Formate definiert werden, werden die schon in XML-Schema auch angegeben. Das wäre jetzt das gleiche Beispiel, das wir vorher hatten, eben in XML-Schema. Dort schreiben Sie zuerst mal schon eine Namespace-Deklaration. XS ist der Namespace-XML-Schema. Und XS-Element ist jetzt ein Element, also ein Tag aus diesem Namespace-XML-Schema. Und Sie sehen, es spielt genau die gleiche Rolle, die vorher eben das Element vom DTD hatte. Und das ist alles ein bisschen hübscher gemacht, dass es wirklich komplexe Typen gibt, die man dann mit Sequenzen zum Beispiel aufbauen kann. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber Sie sehen, dass es ein bisschen eleganter ist, aber auch länger und schwieriger sozusagen zu lesen direkt. Das wäre jetzt so ein XML-Dokument basierend auf dem Schema. Da sieht man, dass das, was tatsächlich im Dokument drinsteht, genau das gleiche ist wie vorher, bloß dass Sie eben statt auf einer DTD auf einer XSD-Datei sich beziehen. Das ist nämlich das XML Schema Definition, also XSD. Okay, das war aber jetzt bloß ein Ausflug, auch um Ihnen zu zeigen, da gibt es also noch eine ganze Menge, was ich jetzt bloß angetippt habe. Dafür soll es ja auch noch eine Spezialvorlesung dann, denke ich, im fünften Semester oder so geben. Was ich jetzt noch zeigen will, sind Dinge, die das sozusagen auf den Boden runterholen. Das hat jetzt alles so ein bisschen abstrakt ausgesehen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt an realen Sprachen diskutiert hätte, dann wäre es einfach zu kompliziert geworden. Jetzt zuerst mal die Frage, wie kann ich solche Dinge wirklich anzeigen, solche Dateien in dem Browser, mit den Hilfsmitteln, die wir schon kennen, Stylesheets, und dann zwei konkrete Formate, die uns im Alltag schon ab und zu begegnen. Also das erste ist, wie ist das mit dem Anzeigen? Also wie gesagt, das ist reiner Inhalt, entsprechend einer Struktur, und der Browser braucht Zusatzinformationen. Und da wissen wir im Prinzip schon, wie das geht mit Cascading Style Sheets. Und das werde ich jetzt auch zeigen, wie das geht. Es gibt aber Alternativen auch. Also zum Beispiel gibt es auch Spezialsprachen, mit der ich den XML-Datei in irgendeine andere Datei, zum Beispiel in HTML, transformieren kann. Transformationssprache XSLT wäre ein Beispiel dafür, die selber wirklich genau auf das XML angepasst ist, auch selber wieder eine XML-Sprache ist, die auch zum Beispiel von diesem Oxygen-Tool ausgewertet wird. Damit kann ich sozusagen beliebig programmieren, was jetzt sozusagen die Darstellung HTML und XHTML-Darstellung für meine Adressen, Briefe, Folien, was auch immer ist. In einfachen Fällen geht es einfach mit Cascading Style Sheets. Und das kennen Sie ja. Da habe ich im Prinzip für einen Tag gesagt, wie wird es angezeigt. Und das kann ich hier natürlich auch machen. Ich muss es bloß an das XML-Dokument noch anbinden, indem ich schreibe XML Style Sheet, Text CSS und eben den Verweis auf so eine CSS-Datei. Und jetzt machen wir das mal für unsere Folien. Also Folie zum Beispiel sans Serif, der Titel, Sie sehen hier sind die üblichen Dinge, wie wird der Satz gemacht, in dem Fall Blocksatz, wird Abstand nach oben, Größe der Schrift, fett gedruckt, die Farbe. Alle diese Dinge können Sie nun für die einzelnen Tags explizit angeben. Und das Interessante ist, wenn Sie das jetzt im Browser anzeigen, dann wird es tatsächlich auch genutzt. Also ich mache jetzt mal wieder die kurze Unterbrechung hier. Wenn Sie die Datei wirklich anlegen, das ist also jetzt diese leicht erweiterte Version dieser Datei, die Sie gerade gesehen haben, und eine Folie haben, diese Folie 5 Style, die hat dann wirklich die Style-Sheet-Zeile da oben drin, dann können Sie das jetzt in dem Browser wesentlich, sagen wir mal, schöner anzeigen. Folie 5 Style hieß das Ding. Ja, das wird jetzt eben formatiert, eigentlich fast so, wie wir es gewöhnt sind von HTML. Das ist immer noch nur die XML-Datei, die da angezeigt wird. Also wenn jemand mal die Fangfrage stellt, kann ich Webseiten nur mit HTML programmieren oder gibt es da auch was anderes, dann wäre die richtige Antwort, natürlich gibt es andere Sprachen, die mit HTML gar nichts zu tun haben eigentlich, in denen ich Webseiten machen kann, nämlich zum Beispiel so eine XML-Datei. Wenn Sie den Quelltext anschauen, das ist wirklich ausschließlich unsere XML-Datei, die wir gerade geschrieben haben. Da ist kein HTML beteiligt. Und die Formatierungsinformation steht natürlich in dem Stylesheet, die moderne Browser ja alle können. Und Sie haben den Effekt, den wir auch alle kennen, dass Sie hier natürlich in dem Stylesheet was ändern können. Also zum Beispiel hier die Farbe von Rot auf Grün umstellen können und hier Reload machen, und dann ist an allen Stellen, wenn das Tag verwendet wird, die Formatierung entsprechend anders. Das, wie es bei Stylesheets so üblich ist. Okay, also damit wird es, glaube ich, schon ein Stückchen klarer, dass es eigentlich eine richtige Alternative ist für HTML. Es gibt noch ein paar Konzepte, die kann man an dem Beispiel dann auch noch schnell sehen, wo Sie noch ein paar mehr Sachen mehr machen können. Sie können zum Beispiel Dinge ausblenden über das CSS. Sie können sagen, es wird einfach nicht angezeigt. Oder Sie können noch was davor schreiben oder dahinter, zum Beispiel einen Spiegelstrich oder sowas. Oder Sie können auch mit den Pseudoklassen Hover und Focus abhängig von Benutzeraktionen was machen. Das zeige ich am besten gleich, weil das so wieder zu schwer zu sehen ist. Hier sind zwei solche Beispiele. Nämlich das Before sieht man hier. Da Before wird hier ein Moment.
den Dienst.
Ach so, das ist jetzt, ja.
So sieht man es besser.
Thema before, da wird ein Strich davor gemacht bei jedem Thema und Sie sehen Hover, also wenn ich über eine, mit der Maus sozusagen über dem Element bin, in dem Fall im Titel, dann soll es eben kursiv und rot werden. Auch das ist was Standardbrowser ganz normal machen. Sie haben, sehen Sie hier, wenn ich mit der Maus da drüber gehe, dann ändert sich die Formatierung. Das ist nur in dem Stylesheet definiert. Und auch, dass diese Strichleinen vor den einzelnen Spiegelstrichen stehen, das ist einfach dieses Before, was in unserem Stylesheet drin stand. Okay, ich denke, den Rest muss man jetzt nicht im Detail da durchgehen. Aber Sie sehen, man kann also da sehr schnell sozusagen ganz, ganz praktische Dinge mitmachen. Jetzt wird es noch ein Stückchen praktischer, in zwei Schritten. Das eine ist Multimedia-Dokumente mit XML. Sie haben ja bis jetzt konkret gesehen, haben Sie eigentlich ja, so ein bisschen XHTML, aber nicht wirklich. Da habe ich Ihnen bloß gesagt, es ist wie HTML, bloß strenger geschrieben. Das SVG haben Sie gesehen, aber sonst haben Sie ja noch keine wirklich praktischen XML-Sprachen gesehen, die im Einsatz sind. Das wäre jetzt ein Beispiel für eine Sprache, die zum Beispiel von der Firma Real, die diese Real Player macht, ganz stark favorisiert wurde und immer noch wird. Eine Multimedia-Sprache, die hat eine gewisse Bedeutung, insbesondere im Bereich von Web-TV, sowas, Webradio. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk das Webradio aufrufen, dann kriegen Sie zuerst mal eine Smile-Datei geladen, die Ihnen den Real Player vorkonfiguriert. Oder wenn Sie bei irgendwelchen Plattenläden eben im Internet reinhören in Musik, dann spielt das Smile eine Rolle. Das ist also eine Synchronized Multimedia Integration Language, Smile, die auch vom W3C definiert wurde. Und das Besondere ist, dass es einerseits nicht zeitabhängige, andererseits auch zeitabhängige Medientypen unterstützt. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, in sowas wie einem HTML, in so einer HTML-artigen Syntax, was hinzuschreiben, was einen zeitlichen Ablauf hat. Also mal um es konkret zu machen, eine Smile-Datei, die hat natürlich einen Take-Smile, mit dem es angeht, einen Smile, mit dem es zugeht wieder, hat einen Namespace, der bei der W3C wieder definiert ist. Und dann gibt es hier zwei Teile. Im Head oben gibt es ein Layout, da lege ich mir bestimmte Bereiche fest, sozusagen in der Anzeige, wo ich was anzeigen will. Also zunächst mal, wo ist überhaupt der Anzeigebereich, so ein bisschen wie in SVG, diese Box, und innerhalb der dann eine Region, zum Beispiel eine Bildregion, in der ich ein Bild anzeigen will. Und dann gibt es hier unten ein Body und das ist dann zum Beispiel eine Sequenz, wo der Reihe nach zum Beispiel Bilder angezeigt werden in dieser Region. Also in der Image-Region werden der Reihe nach diese drei Bilder angezeigt für jeweils 4 Sekunden Dauer. Also das ist schon ganz interessant, weil Sie hier sozusagen ein räumliches Layout zunächst mal haben und dann einen zeitlichen Ablauf. Sie haben also wirklich in der räumlichen und der zeitlichen Dimension eine Beschreibung. Da gibt es verschiedene Versuche. Es gibt auch HTML plus Time, nennt sich das, was Microsoft ein bisschen stärker favorisiert hat eine Zeit lang, was auch so ähnliche Konstrukte enthält, ja, und das mal anlehnt, dass man sozusagen Animationen über die Zeit in so einer HTML-artigen Syntax hinschreibt. Und dafür bietet sich XML natürlich an. Ich habe jetzt ein kleines Beispiel, das man vielleicht auch ganz schnell abspielen kann, wo Sie im Layout ja im Wesentlichen auch eine Bildregion haben, dann sogenannte Übergänge definieren, Transitions, wie man sie im Film kennt, Überblendungen, und ein bisschen komplizierteren Ablauf haben, nämlich parallele Konstrukte, da wird ein Audiofile abgespielt, parallel zu Sequenzen von Bildern, und da sehen Sie, das sind immer Untersequenzen, und in jeder werden zwei Dinge gemacht, wird ein Bild angezeigt und ist eine Brush benutzt, also eine Farbfläche eigentlich bloß angezeigt. Ich schaue mal, ob ich das zum Laufen kriege. Das ist jetzt so eine Smile-Datei hier, also genau die wir gerade gesehen haben. Natürlich müssen die Bilddateien dazu existieren, es muss die Audiodatei dazu existieren, aber diese zwei Folien hintereinander bloß an XML-Text werden vom Real Player dann eben als so eine Slideshow zum Beispiel interpretiert. Und das ist jetzt auch nicht irgendwas Spezifisches, Neuerfundenes oder so, sondern das ist ein internationaler Standard, den der RealPlayer, so wie sie ihn aus dem Netz laden, das ist der ganz normale, aktuelle RealPlayer, eben abspielt. Das nutzt jetzt ein bisschen mehr, als sie normalerweise bei Web-TV oder so benutzen. Die Fernsehstationen benutzen das mehr, um so Sachen zu machen, wie Werbung einzublenden oder also zum Beispiel, bevor sie ins Programm reinkommen, zunächst mal ein Stück Werbung sehen oder irgendwo unten ein Feld ist, wo sie Links anklicken können und sowas. Dafür kann man das sehr schön benutzen. Ist also ein ganz praktisches Beispiel für XML sozusagen im Multimedia-Einsatz. Das heißt, sie haben damit ganz echte Multimedia-Dokumente. Also vielleicht nochmal einen kleinen Rückblick, nachdem Sie jetzt gesehen haben, was das ist. Ja, hier steht also zum Beispiel, in der Bildregion wird jetzt zum Beispiel dieses Tiger- oder Schmetterlingsbild geladen und Trans-In ist dieses Image-Wipe, also die Transition, mit der sozusagen die Fläche gefüllt wird, die Überblendung, und die ist dort oben irgendwo definiert. Type gleich Barwipe, 3 Sekunden lang. Barwipe ist eine Standardtransition, die definiert ist. Das ist eine ganze Bibliothek von Transitionen. Also, Sie sehen schon, da kann man jetzt auch wieder in die Tiefe gehen natürlich und versuchen, das mal im Detail zu verstehen. Das ist nur ein Beispiel dafür, was man mit XML dann, wenn man in echte Definitionen einsteigt, so alles anfangen kann. Jetzt vielleicht ein letztes Beispiel aus der Serie, das auch in der Übung dann nochmal ein bisschen vertieft werden wird. Weil das, was ist das, Sie sozusagen alltäglich benutzen, vermutlich, und also auch für die Vorlesung, wir es dauernd benutzen. Diese Really Simple Syndication, da gibt es auch andere Bedeutungen dafür, aber das ist mal eine Bedeutung dieser Abkürzung, RSS, also Rich Site Summary ist eine andere. Also das haben Sie ja bestimmt schon des Öfteren getroffen. RSS-Quellen im Internet, RSS-Feeds sind sozusagen Nachrichtenquellen, die fortlaufend aktualisiert werden, und was Sie mit einem RSS-Reader sozusagen die aktuellen Informationen angezeigt bekommen können, untersucht wird, ob was Neues vorliegt. Und insbesondere ist es interessant dafür, neue Quellen zusammen, also neue Webseiten sozusagen automatisch zusammenzubauen aus vorliegenden Quellen. Also in der Webseite einzubinden, dass da der aktuelle Wetterbericht, die aktuellen Schlagzeilen, ja vielleicht auch die aktuelle Werbung und Ähnliches steht, lässt sich sehr schön über das RSS machen, indem da einfach ein Verweis auf diese Nachrichtenquelle steht. Also das ist ein Spezialfall von Syndikation, das ist ein Begriff aus der Medienwelt, dass man Informationen, die man von fremden Produzenten, Informationsproduzenten hat, dass man die zusammenführt und was Neues daraus macht. Also insbesondere zum Beispiel eine Zeitung, die eben aus verschiedenen Nachrichtenagenturen, Bildagenturen und so weiter ein neues Medienprodukt macht. Der Vorgang ist eigentlich Syndikation. Ja, und dieses RSS ist ein ganz eigenartiger Standard. Es war vorher irgendwie wie so ein Mantra, stand da immer W3C bei allem, was ich gemacht habe. Also das ist alles vom World Wide Web Konsortium. RSS ist so ein Grassroot-Standard, der ist gewachsen. Von der Firma Userland angeblich. Und im Wesentlichen eigentlich von Netscape 1999. Die haben den Dienst mynetscape.com eingeführt, der recht erfolgreich war. Und da haben sie diese Syntax halt benutzt, auch XML-basiert natürlich. Wie heutzutage fast alles XML-basiert ist, was an neuen Standards eingeführt wird. Und das hat sich ziemlich schnell durchgesetzt und ist jetzt für Nachrichten, Weblogs, Podcasts eigentlich der Standard. Und da sieht man auch wieder, dass das XML für Dinge eben gut geeignet ist, an die man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt. Das ist für jede Art von strukturierter Information, die man übers Netz verbreiten will, geeignet. Also ich habe da einfach einen Tag, das heißt Channel, das ist ein Kanal von Informationen. Und im Channel sind die einzelnen Einträge, die dort jetzt aktuell übertragen werden, sind Items. Und so ein Item, für das braucht man halt noch Zusatzinformationen, zum Beispiel wann es publiziert wurde. Und insbesondere brauche ich einen Bezeichner, der das eindeutig definiert. Den Globally Unique Identifier, dieses GUID. Das ist eigentlich auch das Einzige, was man falsch machen kann, wenn man RSS-Dateien editiert, dass man da mit dem GUID einen Fehler macht, weil die muss wirklich eindeutig sein. Deswegen nimmt man am besten irgendwie einen Link auf eine Datei, der also mit HTTP und so weiter losgeht, also weltweit dann eindeutig definiert ist. Und insbesondere gibt es da eine große Menge von Metadaten zu diesen Items und zu den Channels, die Sie damit dazu schreiben können, die auch definiert sind. Ja, und ein Beispiel, das ich jetzt auf der nächsten Folie habe, ist ganz genau der Podcast, den wir jetzt zu der Vorlesung machen. Das ist so ein iTunes-Podcast und iTunes arbeitet mit RSS intern. Das heißt, es ist nichts anderes als ein RSS-Feed. Allerdings unter Verwendung einer speziellen DTD, die von Apple definiert wurde, und der Standard-DTD von RSS. Ich habe das jetzt ein bisschen zusammengestrichen, die Datei, damit es nicht zu lang wird, aber das ist jetzt ein Auszug aus der Datei, die sozusagen verlinkt ist, wenn Sie jetzt auf der Homepage von der Lehrveranstaltung auf den Podcast gehen und die das iTunes lädt, wenn Sie den Podcast anschauen. Das ist natürlich XML und Sie sehen, es ist RSS. Da ist jetzt, sind wir auch jetzt wirklich im realen Leben drin. Wenn man ganz streng wäre, müsste man an der Stelle jetzt noch den Namespace von RSS als Default Namespace angeben. Das wäre sozusagen korrekt. Haben sich die aber gespart. Also das Gerüst von dem Ding ist automatisch erzeugt von einem Hilfsprogramm. Und damit es nicht erzeugt, könnte man aber noch hinschreiben. Aber es sind eben spezielle iTunes-Elemente noch drin, die nur von dem iTunes-Programm interpretiert werden, Metadaten vor allem. Darum wird der Namespace von iTunes eben noch angegeben. Und da sehen Sie wieder so eine Bezeichnung iTunes.com Podcast 1.0 DTD. Das ist also die Document Type Definition dafür. Ja, und hier sehen Sie einen Kanal, Channel, die Vorlesung eben, was der Autor ist. Und hier ein Item, das ist jetzt der erste Eintrag zu der Vorlesung. Titel, Beschreibung, das sind also Item, Title und Description sind Text, die aus dem RSS selber kommen. Und das GUID auch. Und das ist in dem Fall, habe ich als GUID einfach die Datei genommen gleich, die MP4-Datei, weil die ja sowieso eindeutig sein muss. Da könnte man aber im Prinzip irgendeine andere Zeichen reinnehmen, die eindeutig ist. Und hier die ganzen Informationen, die Ihnen das iTunes dann anzeigt, wie zum Beispiel, wie groß die Datei ist, wie es braucht, welches Format es hat, die werden hier auch mit angegeben, Publikationsdatum oder die Dauer, wie lange das dauert, was das iTunes Ihnen ja auch in der Oberfläche anzeigt. Das ist jetzt ein iTunes-spezifisches Element, deswegen steht iTunes Doppelpunkt Duration. Und ansonsten ist das auch wieder nur eine Zeichenreihe, die man da reinschreibt. Und wenn man hier natürlich als Autor von der RSS-Datei was falsch macht, dann würde da natürlich auch was Falsches angezeigt. Und da sehen Sie auch nochmal die zwei Arten, wie man mit solchen XML-Dateien umgehen kann. Man kann so eine Datei entweder von Hand editieren, was gar nicht so furchtbar schwer ist. Vielleicht kann man sogar noch mehr Arten unterscheiden, aber das Wichtigste ist so von Hand editieren oder auch mit einem Spezialeditor, der dafür geeignet ist. Oder Sie können natürlich Programme haben, die diese Dateien erzeugen. Und zum Beispiel dieses Hilfsprogramm, dieses Profcast, das ich für die Vorlesung hier benutze, das ist so angelegt, dass es automatisch sozusagen fortlaufend so eine RSS-Datei erzeugt, die man dann bloß ins Netz legen muss und die entsprechenden Einträge schon enthält. Das heißt, man kann im Prinzip diese RSS-Feeds und die Podcasts benutzen, ohne die ganze Maschinerie von dem XML überhaupt zu kennen. Und ich vermute mal, dass die meisten von Ihnen jetzt auch mit dem Podcast gearbeitet haben, ohne überhaupt so richtig zu wissen, was XML ist. Aber Sie haben die ganze Zeit mit XML gearbeitet dabei. Und wenn Sie einfach jetzt mal so ein bisschen die Augen aufmachen, werden Sie feststellen, dass Sie an ganz vielen Stellen XML treffen. Also bei der ganzen neuen Microsoft-Software in neue Generation von Office, auch in Vista an verschiedenen Stellen, die User-Interface-Definitionssprache XAML von Microsoft, sind alles XML-Sprachen. Oder hier Systemressourcen unter macOS, Konfigurationen, Präferenzen, die Programme ablegen, wird alles in XML abgelegt. Also ein ganz universell wichtiges Format. Insofern ganz wichtig, das zu verstehen. Zu XML gibt es auch noch, wie gesagt, eine tiefergehende Vorlesung. Das ist jetzt nur einmal am Anfang ein Einstieg, dass Sie überhaupt wissen, was das ist. Ja, von meiner Seite war es das mit XML. Wie gesagt, es kommt noch ein Thema ähnlich, ein großes Thema kompakt zusammengefasst, dann zu den Skriptsprachen nächste Woche. Dankeschön.